Christsein ist mehr als ein bisschen Moral. Biblische Herausforderungen nach 1. Korinther 15. Der Vortrag am Mittwoch, 9.10.96, konnte leider nicht original aufgenommen werden. Es folgte ein Versuch der Wiedergabe der wesentlichsten Gedanken. Zu dem Leitthema Ohne Christus ein Kartenhaus, die Sache mit dem Glauben. Sprecher ist Prälat im Ruhestand Rolf Schiffbuch, wohnhaft in Komtal. Wir hören auf dem Bibeltext für den heutigen Tag aus 1. Korinther 15, den Vers 12 und dann die Verse 14 bis 20. Wenn aber Christus gepredigt wird, so sagt Apostel Paulus, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er gar nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling, als Prototyp unter denen, die entschlafen sind. Soweit Paulus. Das ist, grob gesagt, ein dicker Hund, eine kühne Bilanz, eine erschreckende Ernüchterung, ja fast eine eiskalte Dusche. Wenn man in der Logik des Apostels Paulus weitermachen wollte, dann könnte man sagen, ohne lebendigen Christus sind ganze Kilometer theologischer und christlicher Literatur nichts als Makulatur, wertlos. Wenn Christus nicht von Toten auferstanden ist, können wir die Türen unserer Kirchen und Gemeindehäuser verrammeln. Denn es gibt sonst genug Philosophien und Lebensanweisungen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist der Name evangelische Kirche, evangelisches Gemeindehaus der größte Etikettenschwindel, den es je gegeben hat. Denn das Evangelium lautet nun einmal, Christus lebt, Christus ist auferstanden. Wir haben mit einem lebendigen Jesus zu rechnen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist 2000 Jahre lang umsonst gebetet worden. Denn schließlich ist dann auch das Gebet Jesu verhallt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und nichts ist erfolgt. Dann ist jedes Abendmahl Spielerei. Denn es gibt keine Sündenvergebung und keine Gemeinschaft mit Jesus, mit seinem Leib und Blut. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist auch völlig egal, ob wir uns Christen nennen oder Buddhisten oder Hindus oder sonst was. Dann ist Gott bloß noch eine Chiffre für irgendetwas Unbekanntes, Jenseitiges. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind alle Märtyrer, die um Jesu Namen willen gelitten haben und gestorben sind, Lug und Trug aufgesessen. Dann hätte man die Gelder, die man in 2000 Jahren für die Sache Jesu geopfert hat, lieber in Saus und Braus verjubelt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn Christus nicht lebt, dann ist das ganze Christentum nur noch ein Hohngelächter von 2000 Jahren wert. Mehr nicht. Dann ist das Christentum ein Traum, eine Illusion. Dann ist es wirklich ein Kartenhaus. Sie kennen das vom Elferausspielen, dass man versucht, ein paar Karten zusammenzubauen, zu einem kleinen Turm, zu einem Haus, aber der kleinste Luftzug, die kleinste Erschütterung lässt alles zusammenfallen. Merken Sie, der Apostel Paulus schüttelt uns im Auftrag Jesu kräftig durch. Er bürstet uns alle religiösen Fusseln ab, alle frommen Selbsttäuschungen, damit das übrig bleibt, was wirklich fundamental ist, unerschütterlich, bewährt, nämlich der lebendige Christus. Nun aber ist Christus auferstanden. Er ist gesehen worden, er ist auferstanden nach der Schrift. Es gibt Linien quer vom Alten Testament hin bis zur Auferstehung Jesu. Gott erhöht die Erniedrigten, Gott schafft neues Leben aus Toten. Er lebt, dass wir uns auf Jesus berufen können, Gemeinschaft mit ihm haben können. Wir dürfen ja den 1. Korintherbrief nicht bloß im Kapitel 15 lesen. Gleich im Kapitel 1 heißt es in den Eingangsversen, Gott ist treu, der uns berufen hat, jetzt hören Sie, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Gemeinschaft kann ich nur mit jemand haben, der lebt. Wir sind berufen zu einer ganz engen Gemeinschaft mit Jesus. Dazu hat Gott Jesus aus dem Grab geholt, dass wir nicht auf einen lebendigen Heiland verzichten müssen. Sehen Sie, das ist ja das ganz Besondere am Christenglauben, diese totale enge Verbundenheit mit Christus. In all den anderen Weltreligionen gibt es auch Weltverantwortung, besonders im Islam, auch bei den Hindus. Es gibt ergreifende Gebete und Gottesdienste, die mancher Oberflächlichkeit wehren. Es gibt Nächstenliebe, im Islam überzeugende Nächstenliebe. Und schon in Israel gab es Vergebung. Psalm 130, bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchtet. Unüberbietbar schön, Psalm 103, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Es gibt Zeichen und Wunder und Heilungen in allen Religionen. Aber das Besondere am Christenglauben ist, dass Gott mich in die Nähe Jesu stellt. Jesus will mich in seine Gottesgewissheit hineinnehmen. Mein Vater, auch euer Vater. Jesus will mich in seine Gewissheit hineinnehmen. Der Vater ist größer als alles. Mein Vater, euer Vater, größer als alle Not, größer als alle Kleinglaube, größer als alle Angst. Jesus will mich hineinnehmen in seine Kraft. 1. Korinther 1,30 heißt es, Jesus Christus ist uns von Gott gemacht, hören Sie, gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Wir alle sind einst im Mutterleib herangewachsen, angenabelt an den Kreislauf, an die Sauerstoffzufuhr der Mutter. Wir sind genährt worden wie ihr, von ihr, aber das ist nur ein schwaches Bild dafür, dass wir an Christus angenabelt sein können, verbunden mit ihm. Jede rechte Ehe ist ja so, dass ein Leben 200-prozentig wird. Die Verbundenheit mit Jesus soll wirklich 200-prozentig sein. Ich lebe, nein, nicht ich, sagt Paulus in Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Apostel Paulus bürstet uns einiges ab, was wir als christlich ansehen. Und das Wort christlich ist eigentlich merkwürdig. Wir haben es ja auch in ähnlichen anderen Wortverbindungen. Früher war der Fußballclub Arsenal in England bekleidet mit merkwürdigen Hosen. Die gingen bis zum Knie. Es waren keine kurzen Hosen, es waren keine langen Hosen, aber längliche Hosen, gerade zwischendrin. Es gibt zurzeit herbstliches Wetter. Es ist nicht mehr Sommer, es ist nicht Winter, ist auch nicht richtig Herbst, ist eben herbstlich. Und christlich ist eine Bezeichnung dafür, dass man nichts gegen Gott hat, nichts gegen Jesus Christus, aber auch nicht mit Christus leben will, dann ist man christlich. Oft haben Menschen gesagt, das ganze Christentum hat jetzt 2000 Jahre lang Zeit gehabt zu zeigen, dass die Welt verändern kann, aber nichts ist passiert. Unsere Welt ist in Not, wie man sie kaum sich vorstellen kann, in Ängsten. Das hat das Christentum geleistet. Eigentlich ist eine ungeheuerliche Unterstellung, dass man das dem Christentum in die Schuhe schiebt. Denn einmal hat Jesus Christus nie versprochen, dass er diese Welt jetzt während dieser Weltzeit verändert. Sondern er will einzelne Menschen zu sich rufen aus dieser verlorenen Welt. Und zum anderen behaupten gerade die Menschen, die dem Christentum unterstellen, es habe nichts geleistet, ach, der Bibel kann man doch nicht trauen, das ist ein altes Buch, das mag mal früher gegolten haben. Die Welt würde anders aussehen, wenn einmal unser Volk einen Monat lang nur die 10 Gebote, die Bergpredigt, gehalten hätte. Aber man hält die Bibel nicht, man hält das Christentum nicht für veraltet, man sagt, das Christentum hat nichts geleistet. Man ist eben christlich. Und Apostel Paulus sagt, das ist umsonst, das ist zu wenig, das ist vergeblich. Ohne den lebendigen Christus hat es keinen Wert. Das mag vielleicht harte Kost sein. Das ist mir sehr bewusst. Aber wir müssen einmal zur Kenntnis nehmen, dass ein langes Christenleben nicht ausreicht, zu begreifen, was wir an Jesus haben. Von Johann Christoph Blumhardt ist bekannt, dass er Dämonen ausgetrieben hat, dass er Kranke heilen konnte in Mödlingen, dass er später ein begehrter Seelsorger in Bad Boll war. Ein Freund hat von ihm, als Blumhardt schon sehr alt war, ein Bild von ihm erbeten. Und er hat es geschickt mit der Unterschrift: so oft ich den Namen Jesus schreibe, durchdringt mich ein heiliger Schauer der Anbetung, dieses Jesus mein zu wissen, was ich an ihm habe, weiß ich jetzt erst recht, erst jetzt weiß ich's recht mit 80 Jahren, was ich an Jesus habe. William Carey war der erste Missionspionier aus England, eigentlich war er Flickschuster. Aber dann, als Jesus in sein Leben eingebrochen ist, hat er gewusst, jetzt muss mein Leben anders werden, bis hinein in meine Zeiteinteilung, meine Arbeit. Montags hat er Geographie studiert, Dienstag die englische Sprache, Mittwochs Französisch, Portugiesisch, Lateinisch. Donnerstags hat er sich in der Bibel vertieft, Freitag die Predigt begonnen, denn er hat Freitag, Samstag, Sonntag gepredigt in kleinen Gemeinden. Und dann hat er eine Schrift geschrieben von der Pflicht der Christenheit, Missionare auszusenden in die Heidenwelt. Das ganze gelehrte, fromme England hat sich den Bauch gehalten vor Lachen, dass ein Flickschuster sagt, was die Christenheit zu tun hat. Und da hat er sich selbst ausgesandt, hat seine Werkstatt zurückgelassen, ist ausgesandt, seine Frau ist drüber verrückt geworden, Kinder sind gestorben. Er hat sich versucht einzuleben in die Sprache der Inder in der Gegend von Kalkutta bei Serampur. Und dann hat er eine Predigt gehalten. Erwarten wir doch endlich von Jesus Großes. Endlich. Ein paar Jahre später ist er gestorben. Die Engländer haben ihm einen Ehrendoktor verliehen. Und der englische Stabsarzt, der ihn besuchte, hat gesagt, Herr Dr. Carey, Sie können getrost sterben, was Sie geleistet haben, Herr Dr. Carey, die Schulen und die Krankenhäuser und die Universität und die Gemeinden. Und da hat Carey gesagt, sprechen Sie doch nicht immer von Dr. Carey, Dr. Carey, sprechen Sie von Careys Heiland. Und auf dem Grabstein steht William Carey, Geburtsjahr, Sterbejahr. Ich, elender Wurm, ich falle in deine mächtigen Arme. Was der mächtige Jesus, den Gott aus dem Tod herausgeholt hat, in unserem Leben schaffen kann, das können wir noch gar nicht begreifen. 14 Tagen durfte ich zu einer Bibelwoche in Toronto sein, in der deutschen Evangeliumsgemeinde. Und wir haben davon gesprochen, dass man Jesus viel mehr trauen kann. Und da kam am Abschiedsabend eine Verkäuferin aus dem ersten Bekleidungsgeschäft von Toronto, ganz in der Innenstadt, vornehm, eine schicke junge Dame. Sie hat gesagt, ich habe letzte Woche gewechselt in dieses neue erste Geschäft und habe nichts verkauft, weil die Stammkundinnen alle ihre Verkäuferinnen hatten und mich auf der Seite stehen ließen. Und da habe ich gesagt, Herr Jesus, die wissen doch, dass ich Christ sein will. Geht doch auch um deine Ehre, wenn ich so überhaupt nichts leiste. Herr Jesus, ich habe ein Problem. Und dann kam der Mittwoch. Das sollte eine große Modenschau sein. Drei Models wurden von New York eingeflogen, aber nur zwei kamen an. Da hat mir gesagt, wer von unseren Verkäuferinnen kann denn Model sein? Frau Eller, Sie sehen am besten aus. Und sie durfte Model sein. Und sie sagt, ab dem Tag ist der Verkauf gelaufen. Der Herr Jesus hat mir selbst in meinem Beruf geholfen. Die hat es erfasst, dass die Verbindung mit Jesus so ähnlich ist, wie wir es von der Raumfahrt wissen. Wenn die Astronauten draußen weit im Weltraum ein Problem bekommen, dann brauchen Sie bloß ins Mikrofon zu sagen, we have a problem, wir haben ein Problem, over. Und dann ist die Raumfahrtzentrale in Houston dazu da, dass sie rechnet und entscheidet und dafür sorgt, dass die Kapsel wieder gesund nach unten kommt. Wir dürfen dem Herrn Jesus sagen, an dem sind wir angeschlossen, dafür ist er da. Herr Jesus, ich habe ein Problem, ich sehe nicht mehr durch, ich werde mit mir selber nicht mehr fertig. Das Christentum ist keine Moralreligion. Wir brauchen keine langen Kataloge, was man nicht tun darf oder was man tun soll. Der Apostel Paulus sagt immer wieder, ihr seid doch selbst von Christus gelehrt. Ihr wisst doch, woran Jesus Freude hat. Überlegt es euch doch. Und dann brauche ich euch nicht lange als Lehrer beraten. Jesus hat uns einen Sinn gegeben, dass wir das Wesentliche erkennen. Ich bin vor einigen Tagen gestolpert über ein Wort im Hebräerbrief, was denn die Hauptsache unseres Glaubens ist. Da heißt es in Hebräer 8, das ist nun die Hauptsache, von der wir reden, von unserem Glauben. Wir haben Jesus auf dem Thron Gottes und er tritt für uns ein. Wir können angenabelt sein an Gottes ewige Welt, an den Jesus, der auf dem Thronsitz Gottes ist. Unser letzten Umzug hat uns auch unsere alte Erbuhr begleitet. Wunderbare, schöne Pendeluhr. Aber wir brachten sie nicht mehr zum Laufen. Wir hatten das Pendel eingehängt, wir versuchten es immer wieder mit Anstoßen. Ich bin technisch nicht begabt, aber ich habe eine Wasserwaage geholt, ob wirklich die Uhr lotrecht aufgehängt ist, ob sie nicht eine Unterlagscheibe braucht. Aber es ging nicht, bis unser Sohn kam, das ist ein Technikus, der hat gesagt, ihr habt doch das Pendel gar nicht am richtigen Splint, an der richtigen Nadel eingehängt. und plötzlich lief die Uhr pausenlos bis zum heutigen Tag. Die Frage ist nicht nur, dass wir irgendwo im Göttlichen, im Religiösen eingehängt sind, sondern bei dem Jesus, der unser Leben bewegen will. Es ist so großartig, dass der Apostel Paulus hier sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, so seid ihr noch in euren Sünden. Von den Sünden wird in der Bibel viel geredet. Weil wenn wir ehrlich sind, dass unsere Existenz ist, dass wir viel versäumen, viel falsch machen, gejagt werden von Gedanken, deren wir uns selbst schämen. Und dann hat Jesus festgemacht, für solche Leute will ich da sein. Für die will ich der starke Herr sein, und wenn euch tausend Stricke in Grund und Boden hineinziehen wollen, die teuflische Welt, ich bin der Stärkere, ihr könnt mit mir verbunden sein. Kommt, ich ziehe euch heraus aus euren Versuchungen und Sünden, aus euren Schulden. Aber wenn Christus nicht lebt, dann sind wir noch in den Sünden. Das glaube ich, ist eine ehrliche Religion, dass wir zugeben können, wie viel in unserem Leben falsch ist. Wir sollen nicht in den Sünden bleiben, sondern mit unseren Sünden in den Lebensraum Jesu hineingenommen werden. Dazu ist er von Gott auferweckt worden. Sehen Sie, man hat damals Jesus gekreuzigt in Jerusalem, weil man ihn nicht abgenommen hat, dass dieser Zimmermannssohn aus Nazareth der Sohn Gottes sei. So eine Beleidigung für Gott, wenn dieser hergelaufene Galiläer behauptet, er sei der Sohn Gottes. Und dann hat Gott in einer Bewährungsprobe für Jesus klar gemacht, der ist's, wenn einer wert ist, aus dem Tod herausgeholt zu werden, wenn ich auf einen Wert lege, wenn ihr einen braucht, dann diesen Jesus. Er ist der Sohn Gottes, durch ihn will ich wirken. Das ist nun einmal der Wille Gottes, dass alles durch den Sohn geht. Es ist wie eine Klarstellung Gottes, nicht dass wir sagen, ach, oder Buddha sagen, oder Vishnu, oder Allah, das ist ganz egal, es meint das Göttliche. Gott hat klargestellt, nur wer Jesus Christus meint, meint mich, den wahren, lebendigen Gott. Der Jesus kann uns herausholen aus dem Elend des Christlichen, aus einem Christentum ohne Christus. Er kann uns herausholen aus vergeblichem Predigen, aus vergeblicher Erwachsenenbildung, aus vergeblicher Kindergartenarbeit, aus vergeblichen Beerdigungen, aus vergeblich arbeitender Kirche, aus vergeblicher Moral. Wir sind ja umgeben von dem umsonst, umsonst, umsonst. Ich komme aus Korntal. Als das 1817, 1818 gegründet wurde, da wurden gleich eine Fülle von diakonischen Einrichtungen gegründet. Kinderheime, Waisenhäuser, Armenhäuser. Und das Leitbild war, wir wollen nicht bloß helfen, dass das rechte Bürger dieser Welt werden, sondern zugleich Bürger der ewigen Welt Gottes. Letztes Jahr gab es einen großen Wissenschaftlerkongress für europäische Gelehrte, und sie haben über die moralische Bedeutung des Christentums gesprochen, im christlichen Abendland. Und da hat der katholische Gelehrte Professor Lobkowitz aus Eichstätt gesagt, die Hauptsache im Christentum ist doch nicht die Moral, sondern Jesus Christus will unser Retter sein, obwohl wir Sünder sind. Ach nein, gerade weil wir Sünder sind. Wir sind Sünder, wir sind Eintagsfliegen, wir sind sterblich, wir sind Versager, wir sind oft Scheinheilige, aber Jesus will uns retten aus dieser Armut. Im letzten Jahr gab es einen Kongress für Missionswissenschaftler in Bad Urach. Man hat sich überlegt, und das kann man sich überlegen, ob das Christentum überhaupt noch die Aufgabe hat, Missionen zu treiben, oder ob man nicht jedem seinen Glauben lassen soll. Und mitten in der Diskussion stand der hochgewachsene, schwarze, in Gambia, in Afrika gewachsene Professor Dr. Lamin Sané auf und hat gesagt, ich lege mein Manuskript auf die Seite und erzähle Ihnen einfach, warum ich Christ geworden bin. Ich bin in einer muslimischen Häuptlingsfamilie aufgewachsen, so hat er erzählt. Und ich war der Erste beim Morgengebet, wenn der Muezzin gerufen hat, der in die Moschee lief. Ich wollte ein Vorbild sein für meine Altersgenossen, fürs ganze Dorf. Ich habe mich in Nächstenliebe eingesetzt, ich habe in einem Krankenhaus gearbeitet, dort hat mir eine Krankenschwester eine englische Bibel gegeben, ich habe das Buch nicht angerührt. Ich wollte als frommer Muslim mit dem christlichen Buch nichts zu tun haben. Aber eines Tages, weil mich es interessiert hat, dass im Koran steht, dass der Jesus, der am Kreuz gestorben ist, ein anderer war, Scheinleib hatte als der Jesus von Nazareth, hat mich interessiert und ich habe dieses Buch aufgeschlagen und bin an den Römerbrief gekommen, wo es heißt, du lehrst andere und lehrst dich selbst nicht. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und da ist mir es wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich bin doch nicht morgens der Erste in der Moschee, weil ich ein Vorbild sein will, weil ich fromm sein will, sondern ich will den hintersten, letzten Platz ergattern, wo man sich an die Seitenwand anlehnen kann und an die Rückwand, damit man noch ein bisschen weiter schlafen kann. Und mir ist aufgegangen, dass mein ganzer Glaube scheinheilig war, was mir vorher gar nicht bewusst war. Aber bei diesem Bibelwort ist mir es aufgegangen. Und dann habe ich weitergelesen, dass in Römer 7 heißt, wer wird mich erretten, mich elenden Menschen, mich selbst betrügenden Menschen vom Leib dieses Todes? Ich danke Gott, Jesus. Ich bin froh, dass ich Ihnen heute Abend sagen kann, dieser Jesus lebt. Und wenn einer Sie retten kann von Scheinheiligkeit und von dem, dass Sie wie mit tausend Stricken in Dinge hineingezogen werden, in die Sie gar nicht hinein wollen, dann dieser lebendige Jesus. Und dann dürfen Sie ihm sagen, wie jene Verkäuferin in Toronto, Jesus, ich habe ein Problem, ich brauche dich, greif ein. Amen.